einfach positive Dinge tun. Das trägt ganz viel dazu bei, dass man gesund bleibt.
Hallo, herzlich willkommen zu 101, dem Podcast aus dem Hotelzimmer. In der Suite des Waldhotel Bernstein treffe ich spannende Leute mit ihren Geschichten rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Heute treffe ich Susanne Sage, bekannt aus der Aktion Löwenmama, die sie vor über 20 Jahren gegründet hat und für die sie vor ein paar Jahren das Bundesverdienstkreuz erhielt. Sie erzählt in einem sehr intensiven Gespräch von ihren Erlebnissen rund um die Krebserkrankung ihres 9 Monate alten Kindes und wie daraus die Aktion Löwenmama entstanden ist. Ein Hinweis, das ist ein emotionales Gespräch rund um eine schwierige Lebenssituation. Wenn ihr selber in einer solchen Situation seid, findet ihr in der Podcast-Beschreibung Anlaufstellen für eure Fragen und Menschen, die euch helfen können. Am Anfang habe ich Frau Sage gefragt, was sie vor der Erkrankung ihres Sohnes eigentlich gemacht hat.
Was habe ich vor der Krankheit gemacht? Ja, ich war eine ganz normale Mutter, weil ich habe ja 3 Kinder und ich war nicht arbeiten, sondern ich habe meine meiste Zeit damit verbracht, ja, mit meinen Kindern zusammen zu sein und war einfach nur glücklich.
Aber dann haben Sie eine schreckliche Diagnose bekommen,
ja,
erhalten. Vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen.
Ja, unser jüngster Sohn, der fing an, ständig krank zu sein, angefangen mit Erkältung, über Lungenentzündung und so weiter. Wir waren ständig nur noch im Krankenhaus oder wieder beim Kinderarzt, bis dann irgendwann die Diagnose Leukämie gestellt wurde.
Und da war er?
Da war er 9 Monate. Und dann habe ich gedacht, es bricht eine Welt zusammen.
Jetzt habe ich mich gefragt, wenn man so eine Diagnose bekommt, wie schafft man es dann überhaupt in den nächsten Tag?
Also tatsächlich war es so, wir waren 2-3 Tage vorher schon im Krankenhaus, dann sind wir wieder entlassen worden, weil man nicht genau wusste, was war. Dann hat man gesagt, man will das Wochenende abwarten und ich hätte Montag wieder zum Kinderarzt gemusst. Da wollte man dann nochmal einen Ultraschall machen, weil man gedacht hat, durch die ganzen Entzündungen und Erkältungen und so wäre das auf die Hüfte geschlagen. Und dann war ich montags beim Kinderarzt und dann hörte der gar nicht auf, diese Untersuchung zu machen. Und er wurde immer blasser, der Kinderarzt. Und ich wusste sofort, hier stimmt was nicht. Und dann sagte er mir auch, wir müssen sofort ins Krankenhaus. Das, was jetzt wäre, könnte man so nicht behandeln. Die Leber wäre stark vergrößert. Und in dem Moment, ich wusste überhaupt nicht, was los war, weil wir sind von Hüfte ausgegangen und dann plötzlich was mit der Leber. Also ich war da, ja wirklich, ich bin da blauäugig reingegangen, habe gedacht, okay, dann müssen wir wieder zurück ins Krankenhaus. Habe dann zu Hause angerufen bei meinem Mann, der dann bei den anderen beiden Kindern war. Und dann sind wir nach Höxter ins Krankenhaus gefahren. Dann sind ganz viele Untersuchungen gelaufen. Und da wurde die Situation immer kritischer, weil es Moritz immer schlechter ging. Und irgendwann, da kam der Oberarzt und der kam um die Ecke und sagte, wo ist die Mutter? Und dann sagte er mir, ja, ich muss Ihnen sagen, Ihr Kind hat Leukämie. Ich war mir dessen nicht bewusst, was überhaupt los war. Ganz ehrlich, ich war einfach nur geschockt und das war wie so eine Nebelwand. Ja, und dann ging alles ganz schnell, weil dann sind wir nicht am nächsten Tag gefahren. Moritz ist es so schlecht gegangen, dass wir sofort nach Göttingen fahren mussten. Ja, und als wir dort dann angekommen sind, da sagte mir der Professor, der hatte mittlerweile die ganzen Blutwerte bekommen, der hat dann zu uns gesagt, es tut mir leid, ich muss Ihnen sagen, es kann sein, dass Moritz morgen nicht mehr ist. Und dann hat er uns auf die onkologische Station geführt, auf die onkologische Kinderstation. Und ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um zu realisieren, was jetzt passiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und jammern, das geht nicht. Augen zu und durch. Und das war ungefähr eine halbe Stunde. Und dann habe ich gedacht, egal was jetzt kommt, das soll so sein. Und ich gehe hier ohne mein Kind nicht wieder raus.
Funktioniert man dann automatisch oder wie automatisch, dass, dass irgendwie die Dinge, die kommen, wie erledigt werden? Oder?
Ja, absolut. Also man funktioniert einfach. Man macht das, was gemacht werden muss. Mhm. Es geht irgendwie. Die erste Nacht wollten sie ihn fixieren und ich habe gesagt, sie brauchen das nicht. Ich lege neben meinem Kind und er wird sich nicht ein Kabel rausreißen. Mhm. Und ich war einfach viel zu sehr damit beschäftigt, was ich machen muss mit meinem Kind, dass es ihm gut geht, dass er nicht noch mehr Schaden nimmt, als dass ich gedacht hätte, ich schaffe das hier nicht oder so.
Wissen Sie noch, wann der erste Moment war, wo Sie das auch wie emotional realisiert haben?
Ja, das habe ich alles in eine halbe Stunde gepackt. Also dieses ganze Geschehen, was da passiert ist, auch zu überlegen, was ist denn jetzt mit den anderen beiden Kindern? Wie soll denn das laufen? Man muss arbeiten. Der Kleine, der war 3, der Große war 13. Was passiert jetzt hier?
Wie lang war die Zeit im Krankenhaus dann?
Also die erste Therapie hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Das ist immer dann immer mit Unterbrechungen. Mhm. Das heißt, während der Chemotherapie ist man im Krankenhaus. Dann darf man für ein paar Tage nach Hause. Es kommt auch immer darauf an, wie geht es dem Kind? Hat er Infektionen? Wie sind die Blutwerte? Wenn sie eben nicht gut sind, dann bleibt man im Krankenhaus. Aber ich vergesse nie, wir waren gleich 12 Wochen am Stück in einem kleinen Zimmer. Und der Professor hat dann zu mir gesagt, so Frau Sage, morgen werden Sie jetzt zwangsausgewiesen. Sie sind jetzt hier 12 Wochen, das geht nicht mehr. Sie müssen jetzt nach Hause, Sie müssen zu Kräften kommen. Und ich habe zu ihm gesagt, da bin ich aber mal gespannt, wo Sie die 200 Mann herholen wollen, die mich hier von meinem Kind wegkriegen. Und ich bleibe. Und er hat mich nie wieder gefragt, ich bin geblieben.
Sie haben gerade die Aktion schon angesprochen, die Aktion Löwenmama. Das hat ja irgendwann mal angefangen. Gab es den Moment, wo Sie gedacht haben, ich muss jetzt daraus was machen oder wie ist das entstanden?
Ja, wir waren ja das erste Jahr Heiligabend in Göttingen auf der Station. Moritz ging es sehr, sehr schlecht. Der war auf der Intensivstation. Und Heiligabend war der Tag, wo die Geschwisterkinder auf die Station durften. Die durften sonst, früher war das so, da durften die Geschwisterkinder nicht auf die Station. Mhm. Das ist erst nach und nach entstanden, dass man gemerkt hat, dass es der Heilung der Geschwisterkinder dient, wenn die Geschwister vor Ort sind. Mhm. Aber wegen der Ansteckungsgefahr, dass sie irgendwas mit reinbrachten, es war einfach zu groß. Und dann haben wir versucht, Weihnachten zu feiern. Ich sage das jetzt mal feiern. Und dann waren eben die anderen beiden Kinder auch da. Und als die Krankenschwester meinen großen Sohn gesehen hat, hat sie gesagt, oh, der Große ist auch da. Müssen wir mal gucken, ob wir für den irgendwas finden. Und sie hat das ganz sicherlich nicht böse gemeint. Aber die Worte haben nicht nur mein Kind getroffen, sondern mich auch. Weil er hat hinterher mal zu mir gesagt, Mama, ich bin doch auch dein Kind. Ich bin auch noch da. Da habe ich gedacht, das darf nie wieder passieren. Ich möchte irgendwas dafür tun, dass die Geschwisterkinder nicht so leiden müssen, weil das Geschwisterkind krank ist und Mama und Papa nicht da sind, auch keine Zeit mehr haben. Was kann ich tun? Und wir waren auch das nächste Jahr Weihnachten wieder auf der Station. Und ich hatte mir halt gedacht, ich frage die kranken Kinder, was sie sich wünschen. Und vor allen Dingen die Geschwisterkinder. Das habe ich alles aufgeschrieben und habe gedacht, das werde ich jetzt irgendwie besorgen. Und dann bin ich losgefahren und habe gesammelt. Also überall von von Geschäft zu Geschäft, habe die Wünsche gezeigt, das brauche ich, wenn es geht, bis Weihnachten. Es darf nicht so viel kosten. Und ja, es waren eine Menge Wünsche, aber komischerweise habe ich alles geschafft. Ich hatte so viele Unterstützer gleich von Anfang an. Das Schwierigste war wohl immer zu erklären, warum ich das mache. Und die ersten 5 Jahre habe ich es genau so gemacht. Und dann habe ich gedacht, es sind ja immer mehr Kinder geworden. Es sind noch andere Krankenhäuser dazugekommen. Ich lasse jetzt die Wünsche von den Kindern einfach in den Geschäften auf Tische stellen. Egal, also wenn jetzt Spielzeuge eben in einem Spielzeuggeschäft, Bücherwünsche in einem Buchladen und so weiter. Und versuche, dass möglichst davon viel gekauft wird von den Kunden. Die können es bezahlen, dort lassen. Dann wird es verpackt, eingesammelt und dann bringe ich es eben in die Krankenhäuser. Und das ist so, ja, so groß geworden. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass es eben so ist, wie es jetzt ist.
Das waren ja wahrscheinlich auch nicht alles Geschäfte, die Sie jetzt persönlich kannten, oder? Sie mussten ja irgendwie erstmal dafür sorgen, dass die die Bereitschaft haben, was zu geben.
Ja, das stimmt. Ich sehe mich noch heute mit meinen 5 DIN A4-Zetteln vor einem Spielzeuggeschäft in Höxter bei Larusch. Ich bin da einfach rein, auch ganz blauäugig, und wollte den Geschäftsführer sprechen und habe ihm gesagt, ich weiß, Sie werden mich jetzt für total verrückt erklären, aber alles, was auf diesen Zetteln steht, das brauche ich bis Weihnachten, und wenn es geht, darf es nicht so teuer sein. Ja, und der Mann, der hat alles angeguckt, hat gelesen und fing an zu schmunzeln und guckt mich an und sagt, ja, stimmt, Sie sind total verrückt, aber ich helfe Ihnen.
Wenn Sie jetzt von jetzt zurückblicken, können Sie sagen, was damals der Auslöser war? Also ist klar, die Diagnose und die Situation war der Auslöser, aber trotzdem ist ja eine Menge daraus entstanden. War das gleichzeitig eine besondere Energie, die Sie da, die dann sich aufgebaut hat, aus der heraus Sie so etwas starten konnten? Oder war es ein Lebensmut? Also was war so der innere Auslöser für die Aktion?
Ich glaube, es hat genau den Richtigen getroffen, die richtige Familie. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber wenn mein Junge nicht so stark gewesen wären, könnten wir das heute nicht machen. Und ich bin sehr gläubig. Ich gehe nicht sehr oft in die Kirche, das gebe ich zu, aber ich glaube sehr stark an Gott. Und ich sage mir einfach, er hat sich die ausgesucht, wo er gedacht hat, die ist stark genug und verrückt genug, um sowas zu machen, um Menschen zu helfen. Und ich habe gemerkt, ich kann den Kindern was geben. Energie, Lebensfreude. Ich habe Mütter getröstet, Väter getröstet. Und weil ich einfach denke, ich war in dem Moment stark und konnte das weitergeben.
Sie haben gerade die Stärke Ihres Kindes auch angesprochen. Sind Sie jetzt auch deswegen da, weil auch Ihr Sohn dann so stark war damals?
Auf jeden Fall hat das ganz viel damit zu tun. Na klar war Moritz stark, um Gottes Willen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er es geschafft hat und andere Kinder nicht. Das ist ganz schwierig, das, das zu differenzieren. Aber so diese Kämpfe, die Kinder dort geführt haben, die haben mich stark gemacht. Ich wollte niemals sagen, boah, mir geht es schlecht, wenn die Kinder in den Zimmern lagen mit Schmerzen oder so. Das hat stark gemacht. Kranke Kinder können einem ganz viel Kraft geben. Von denen kann man ganz, ganz viel lernen.
Jeder ist ja mal in einer Krise, einer inneren Krise, und fragt sich, wie mache ich jetzt weiter? Was würden Sie sagen, wie mache ich weiter, wenn ich in so einer Krise bin?
Mein Motto ist immer, niemals aufgeben. Du kannst ruhig fallen, aber du musst wieder aufstehen. Wenn man in so einer Situation ist, dann wäre es wünschenswert, nicht zu verzweifeln. Das darf man eine halbe Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber dann muss man sagen, es muss ja weitergehen, weil man hat ja auch noch andere Kinder. Die möchten einen behalten. Deswegen, wenn man in der Ecke sitzt und weint und die anderen Kinder kommen, dann, für mich war das so, dann konnte ich das nicht verpacken. Ich bin jetzt nur traurig, weil es deinem Bruder schlecht geht und du bist mir egal. Das konnte ich nicht tun. Ich habe mir einfach angewöhnt, ich habe mir lustige Sachen angehört. Ich habe immer gesagt, ich muss lustige Sachen hören, ich muss lustige Sachen sehen und ich möchte lustige Sachen erzählen. So im Krankenhaus zum Beispiel, wenn die Kinder traurig waren. Wir haben gesungen, wir haben getanzt, wir haben gelacht. Das gibt positive Energie und die gibt man einfach weiter.
Was ich alle frage, mit denen ich die Sendung mache, ist, was bedeutet Gesundheit für Sie? Was ist Gesundheit?
Also Gesundheit ist für mich Leben. Leben bedeutet, dass ich rausgehe, zum Beispiel einfach mal in den Wald gehen und die Augen öffnen und zu sehen, zu spüren, was ich da sehe. Das ist für mich gesund. Dieses Gefühl, ich darf das tun, das hat für mich ganz viel mit Gesundheit zu tun. Natürlich auch mit dem Körper und mit den Organen und mit Schmerzen oder Nichtschmerzen, aber Gesundheit ist für mich, dass ich rausgehen darf, dass ich morgens aufstehen darf, dass ich alleine gehen darf. Das ist für mich alles Gesundheit. Emotionen, auch Gesundheit. Dass ich positive Dinge weitergeben darf, das hat auch was mit Gesundheit zu tun.
Also gesund sein wollen ja alle. Aber was würden Sie sagen, wie werde ich gesund oder wie bleibe ich gesund?
Mein Sohn würde jetzt natürlich als erstes sagen, Mama, isst weniger Schokolade. Viel mit Menschen zusammen sein, miteinander reden, natürlich vernünftig ernähren, ganz klar, viel Sport machen, ganz klar, aber einfach positive Dinge tun. Das hat ganz viel, das trägt ganz viel dazu bei, dass man gesund bleibt.
Das war 101, der Podcast aus dem Hotelzimmer, produziert vom Waldhotel Bärenstein und Bildwort Atelier für Kommunikation, unterstützt von der Gesundheitsallianz Lippe. Vielen Dank fürs Zuhören, vor allen Dingen vielen Dank an Susanne Sage für das tolle Gespräch. Mehr Informationen zur Löwenmama, zur Aktion und zur Möglichkeit, sich zu beteiligen, gibt es unter aktion-löwenmama.de und in den Beschreibungen des Podcasts. Und wie gesagt, dort findet ihr auch Adressen, falls es euch selber nicht gut geht. Tom Flügge sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weitere Folgen von 101, dem Podcast aus dem Hotelzimmer, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Also fröhlich abonnieren. Ciao, tschüss.